Poetry. Gespräche über Kunst, Musik und Literatur. Ein Podcast von und mit Claudine Engeser. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Tapestry, dem Kulturpodcast. Dieses Mal ist der Künstler Thomas Zitzwitz zu Gast. Aufgewachsen in Frankreich und in Süddeutschland, studierte Thomas Zitzwitz Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, unter anderem bei Marcel Odenbach. Darüber hinaus zog es ihn zu weiteren Studien nach Berlin, New York und Perugia, bevor er seinen Wohnsitz nach Köln verlegte. Das war 1997 und scheinbar eine gute Entscheidung, denn seitdem lebt und arbeitet er hier. Seine aktuellen Arbeiten sind beeindruckende großformatige Spray-Paintings, die an zartes, zerknülltes Papier erinnern und viel Raum für Interpretationsansätze lassen. Zu finden sind sie unter anderem in internationalen Ausstellungen, auf Kunstmessen und in Museen. Doch inzwischen beschränkt sich Thomas Zitzwitz nicht mehr ausschließlich auf seine eigenen Kunstwerke. Neben diversen Lehrtätigkeiten kuratiert er auch leidenschaftlich Gruppenausstellungen mit KünstlerkollegInnen. Für Tapestry habe ich mit Thomas über seine Arbeit gesprochen, unter anderem über die Macht des Geruchs, das Produzieren und Sammeln von NFTs und die Wiederentdeckung des französischen Schriftstellers Boris Vian. Viel Vergnügen mit Tapestry und Thomas Zitzwitz. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du heute mit mir für Tapestry über deine Arbeit sprichst.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast, liebe Claudine, und bin ganz gespannt.
Ja, dann starten wir mal direkt. Meine allerbrennendste und erste Frage ist nämlich, woran arbeitest du gerade aktuell?
Ja, also wir haben ja zurzeit die Corona-Pandemie und denke ich, eine ganz spezielle Zeit für alle und natürlich auch für die Künstler. Und in der Pandemie habe ich mich an was gewagt, was ich eigentlich vorher immer total uncool fand. Und zwar habe ich angefangen, Aquarelle zu malen. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Hat meine Mutter früher gemacht, als ich Kind war. Fand ich immer zu traditionell, zu klassisch und auch irgendwie langweilig. Aber als jetzt die Lockdowns kamen und die Ausgangsbeschränkungen und diese ganze Unsicherheit, vor allen Dingen im letzten Jahr, 2020 im Frühjahr, da fand ich das ganz angenehm, dass man, wenn man Aquarelle macht, dann kann man die überall machen. Es ist leicht, man kann es überall hin mitnehmen, man kann es in der Natur machen, man kann es im Atelier machen, wenn man irgendwo gestrandet ist auf einer Reise, dann kann man es auch dort weitermachen, ist leichtes Gepäck. Und es ist auch echt eine Herausforderung, finde ich, in der heutigen Zeit, Aquarelle zu machen, die irgendwie auch eine Rechtfertigung haben, weil Aquarelle gibt schon so viele und es ist alles schon gemacht worden, hat man das Gefühl. Und ich als Künstler möchte natürlich was machen, was mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Und da habe ich mich dann in der vielen Zeit, die mir zur Verfügung war, dran gewagt. Und dann war das wie so ein Sog. Es hatte so was Tagebuchartiges. Und dann habe ich ein Aquarell nach dem anderen gemacht und ganz viel ausprobiert. Und irgendwann bin ich dann in so einen Sog gekommen und habe immer weitergemacht. Und jetzt erscheint sogar ein Buch in der nächsten Woche. Das nennt sich Watercolors. Das ist aufgemacht wie ein Skizzenbuch, was du kaufen kannst im Künstlerbedarfsladen, hat eine Spiralbindung, hat vorne und hinten eine große, schwere Graupappe und da sind eigentlich nur 44 Faksimiles von meinen Lieblingsaquarellen drin. Und das war jetzt ein Projekt zur Corona-Pandemie. Ganz im Gegensatz dazu habe ich mich aber auch, weil ich kann ja den ganzen Tag nicht nur aquarellieren, habe ich mich abends auf dem Sofa, man konnte ja nicht ausgehen, man kann es ja immer noch nicht, vor mein MacBook gesetzt und zum Thema NFT und Kunstwerke bezüglich NFTs recherchiert und habe da ganz viel gelesen, ganz viel mir angeschaut auf den verschiedensten Plattformen. Und ich denke, wenn man das richtig verstehen möchte, muss man eigentlich auch selber welche machen. und habe dann auch wirklich, ich habe ja auch Medienkunst studiert in den 90er Jahren, mal jetzt zwar hauptsächlich, aber habe eigentlich als Medienkünstler angefangen und habe mich da jetzt richtig mit beschäftigt, habe angefangen NFTs zu sammeln und auch selber welche zu produzieren. Und das hat riesig Spaß gemacht, habe da auch viele Leute kennengelernt drüber, ist eine eigene Szene. Und meine Kinder haben geschimpft, haben gesagt, Papa, das ist ja so umweltschädlich und für einen Hersteller eines NFTs kann man ja nach New York fliegen. Dann habe ich mich da recherchiert und habe ich aber eine Plattform gefunden, Hik et Nunc, die auf der alternativen Thesos Blockchain läuft. Und da ist es so, dass das Minten eines NFTs wirklich nur den Energieverbrauch von einem Tweet oder von einem Instagram-Post hat. Also das kann man dann wirklich verantworten, denke ich. Es hat auch diesen Spekulationsaspekt. Also die NFTs sind ja für irrsinnig viel Geld jetzt zuletzt versteigert worden. Aber auf dieser Plattform kostet so ein Kunstwerk ein paar Euro und es geht eigentlich nur um den Spaß und das sich gegenseitig austauschen unter Künstlern. Also die beiden Sachen habe ich gemacht, etwas extrem konservativ, altmodisches, klassisches, versucht neu zu erfinden in der jetzigen Zeit. Und dann was ganz, ganz neumodisches, wo der Hype gerade voll da ist und das versucht vielleicht ein bisschen klassischer zu gestalten. Also die beiden Extreme und das hat sehr Spaß gemacht.
Aber das ist ja eine riesige Bandbreite dann, die du dann im Moment abdeckst, ne? Also wie du gerade sagst, von sehr klassisch und traditionell zu dem gerade hippen, angesagten virtuellen, was man vermutlich auch mit einer virtuellen Währung ja kauft, ne? Ja. Du kannst ja nicht sagen, ich kaufe jetzt, wie du eben ein paar Euro, sondern man muss ja irgendwie, was sind das, Thesos oder wie?
Ja, man muss sich dann wirklich mit diesen Kryptowährungen beschäftigen. Ja. Man kauft dann ein Wallet und muss dann das Geld umtauschen. Das geht nur online. Das ist eine ganze Recherche, die man machen muss. Das braucht erstmal ein bisschen Zeit, bis man das verstanden hat, bis man da eingestiegen ist. Mhm. Und da helfen dann auch solche aktuellen Phänomene wie Clubhouse, Talks. Da gibt es dann irrsinnig viele Foren, wo man dann einsteigen kann. Das offizielle soziale Medium für NFTs ist witzigerweise Twitter. Es gibt so eine richtige Twitter-Renaissance. Ich war noch nie in meinem Leben auf Twitter und musste jetzt gezwungenermaßen, wenn ich mit NFT weiterkommen wollte, auch in Twitter einen Account machen. Und das ist ganz witzig. Also momentan twitter ich hauptsächlich.
Und da trifft man dann die ganzen...
Ja, ich habe noch ganz wenig Follower und es ist alles ganz neu und so weiter. Aber es ist wieder was Neues. Also das mit den NFTs ist eben so, wenn man sich keine Kunstwerke im Original anschauen kann, immer nur die ganzen PDFs, die man zugesendet bekommt, jeden Tag von den Galerien oder die Online-Viewing-Rooms von der Art Basel und so weiter, irgendwann kann man das ja nicht mehr sehen. Und auch Filme kann man ja auch auf dem Computer eigentlich nicht so sehen wie im Kino. Es sind ja alles nur Kopien. Aber die NFTs, die man sich am Computerbildschirm anschaut, sind eben die Originale. Und das fand ich halt so interessant, dass wenn man zu Hause auf seinem Sofa sitzt, eingesperrt mit Ausgangssperre, dass man sich trotzdem auch originale Kunst anschauen kann. Und das sind eben die NFTs, alles andere geht eigentlich nicht. Mhm. Und das fand ich das Spannende daran, an diesem ganzen Thema. Und
findest du denn oder glaubst du denn, dass wenn jetzt hoffentlich die Zeiten sich wieder etwas in Richtung Normalität bewegen, wenn wir nicht mehr von Ausgangssperre und Lockdown und Pandemie und so weiter so eingeschränkt sind, wie wir es heute sind, meinst du, dass dieses Medium dann auch erhalten bleibt? Oder ist das eher so ein Phänomen, was jetzt gerade besonders boomt deswegen oder auch funktioniert?
Also ich glaube, das ist so jetzt geboomt hat und dass es auch so gut funktioniert hat, hat sehr viel mit der Corona-Pandemie zu tun. Da gab es dann einen unheimlichen Schub, was die Digitalisierung anging. Ich glaube, es wird sich widerlegen. Auch diese ganzen Kryptowährungen sind ja so aufgeblasen, die werden wahrscheinlich crashen und so weiter. Aber ich denke trotzdem, die Technik wird bleiben, auch die Computerkunst, die jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, dass man auch ein Original anbieten kann. Also diese ganzen Kunstfestivals, die sich mit digitale Kunst oder Kunst, die sich auf Videospiele bezieht oder die Künstler, die GIFs herstellen, die führten ja bis jetzt immer Nischendasein. Es wurde sehr wenig in Museen und Galerien, noch viel weniger gezeigt, weil man es eigentlich nicht verkaufen konnte. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, auch ein Original anzubieten und ich denke, das wird bleiben.
Ja. Wie viele hast du gekauft bisher?
Also ich habe, wie gesagt, auf dieser Plattform ist alles sehr demokratisch und ganz preiswert. Ich habe vielleicht 20 Kunstwerke gekauft und selber habe ich jetzt, glaube ich, 6 selber hergestellt und habe da auch kooperiert mit anderen Künstlern, unter anderem mit einem sehr spannenden Künstler, Miltos Manetas, ein griechischer Künstler, der genauso alt ist wie ich und der momentan in Bogota lebt. Und jetzt als war eigentlich immer Netzkünstler oder digitaler Künstler. Damals hieß es, als ich Medienkunst studiert habe, Medienkunst. Medienkünstler. Ich habe selber eine Vertretungsprofessur in den 90ern gehabt für elektronisches Bild. Also die Namen haben sich immer wieder geändert. Und der Miltos hat jetzt eigentlich eine Möglichkeit gefunden, seine Kunstwerke wirklich im Original abzulegen und dann auch an Sammlern zu verkaufen, dass die auch wirklich ein Original besitzen. Weil das war bis jetzt immer das Problem eigentlich.
Und hast du ihn über die Plattform kennengelernt oder kanntest du ihn vorher schon?
Ich habe ihn über verschiedene Plattformen kennengelernt. Diese Plattformen sind so Foundation App oder Hicknunk ist zum Beispiel diese Thesis-Plattform. Da sieht man, kann man durchklicken. Man muss sich dadurch irrsinnig viele Sachen durchklicken. Also tausende von JPEGs oder kleinen Filmchen. Und das meiste interessiert mich überhaupt gar nicht. Aber ein paar ganz tolle Sachen habe ich eben entdeckt. Unter anderem Miltos Manetas, den ich von den Biennalen und Whitney Biennale Documenta auch schon gekannt habe. Und dann haben wir uns auf dem Forum im Clubhaus unterhalten und jetzt machen wir sogar eine Kooperation, aber das ist doch geheim.
Ah, okay, gut. Dann schneiden wir es auf jeden Fall nicht raus. Und was ist auf deinen NFTs zu sehen, die du selber
gemacht hast? Ja, ich bin da auch erst am Anfang. Ich habe einfach, weil ich ja diese Aquarelle gemacht habe, es gibt so ein mathematisches Verfahren, das nennt sich Julia Set und das ist eigentlich ein Algorithmus, ein Programm, wo man Bilder erzeugen kann. Also man füttert den Algorithmus mit einem Aquarell, ein Foto von einem Aquarell von mir und dann spuckt er was aus. Und das kann man mit Parametern verändern und dann entstehen ganz interessante JPEGs eigentlich. Und das habe ich einfach mal ausprobiert und mache aber jetzt was ganz anderes mit dem Miltos zusammen.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, das kann ich theoretisch, wenn ich wüsste, wo, kann ich das jetzt kaufen?
Ja, die sind alle gleich verkauft worden.
Ah, okay.
Auf der Blog, aber die werden immer wieder mal angeboten, denke ich, von den Sammlern. Da ist ja auch viel Spekulation. Trotzdem, es so preiswert ist im Gange, da kann man das kaufen.
Ja. Okay. Ja, interessant. Und um mal auf die Aquarelle zu sprechen zu kommen, also sind die in Anlehnung an deine normale, in Anführungszeichen normale künstlerische Tätigkeit, also an deine Malerei, wie wir sie so kennen oder wie ich sie kenne?
Ja, glaube ich schon. Es ist natürlich ein ganz anderes Medium jetzt als meine gesprühten großen Arbeiten. Es ist ja auch, also Size Matters. Es sind klein, die Aquarelle. Es sind wirklich 24 mal 36 Zentimeter auf einem sehr schönen Arschpapier, also diesem französischen Aquarellpapier. Und es ist natürlich ein ganz anderes Material als jetzt Leinwand, auf der ich mit Acrylfarbe dann spraye. Oder meine gerakelten Bilder, die du von früher kennst, mit den Acrylgels. Aber ich habe einige Sammler, die mich besucht haben, auch Galerien und Kuratoren, und die meinten schon, dass es da Parallelen gibt. Also das Flüchtige, das Ephemere, Atmosphärische. Ich denke schon, dass man sieht, dass es vielleicht von einem Künstler kommt.
Und das hast du, habe ich das eben richtig verstanden, dass du das jetzt gar nicht mehr im Atelier produzierst, sondern zu Hause?
Nee, also das mache ich, also ich kann eigentlich schon am besten im Atelier arbeiten. Aber als die erste Runde von den Lockdowns kam, im letzten Jahr hörte man ja von China zum Beispiel, dass die Leute wirklich wochenlang in ihren Wohnungen eingesperrt waren. Da habe ich mich schon eingedeckt mit den ganzen Kunstmaterialien. Bin dann aber trotzdem jeden Tag mit dem Fahrrad ins Atelier gefahren, weil ich eigentlich viel besser im Atelier immer arbeiten kann. Und im Sommer habe ich dann ein Atelier noch in Basel gehabt und habe da in Basel dann auch dran weitergearbeitet. Also es ist alles im Atelier entstanden, aber theoretisch kann man Aquarelle ja wirklich überall machen. Nur für mich ist es dann doch eigentlich am schönsten, das im Atelier zu machen.
Jetzt bist du ja nicht nur Sammler, wie wir gerade hören, und vor allem natürlich Künstler, sondern du bist ja auch Kurator. Ich finde, du machst ja ganz tolle oder kuratierst ja ganz tolle Gruppenausstellungen. Und eine der letzten, oder war es vielleicht die letzte, war ja in Warschau. Und da hast du ja tolle Künstler vereint. Also da war ja nicht nur Alicia Quade dabei und auch war Gregor Hildebrandt auch dabei.
Ja, also Alicia ist ja eigentlich die einzige Künstlerin gewesen, jetzt polnisch-deutsch. Dann war noch Elga Esser, Hervé Garcia, Andreas Plum, Daniel Lergan. Und ich auch. Ja, also auf dieser Biennale, das nennt sich jetzt Mediations Biennale Polska in Warschau. Das sind natürlich hauptsächlich polnische Künstlerinnen und Künstler. Aber in der Sektion, die ich kuratiert habe, ich habe da so Carte Blanche bekommen. Das war eigentlich eine Gruppe von Künstlern aus dem Rheinland, die ich eingeladen habe. Rheinland und Berlin.
Ah, okay, nee, dann hatte ich diesen Einladung.
Der Titel war Time and Space Aren't Warping Promise. Das ist ein Titel, den ich auf Instagram eigentlich gefunden habe von einer kalifornischen jungen Wahrsagerin, die ihrer Gemeinde, also ihrer Fangemeinde, so augenzwinkernd am Anfang der Pandemie in einem sehr lustigen Instagram-Post, wo sie auch so eine Art Seance durchgeführt hat, mit einem lachenden Männchen gesagt hat, also die Welt geht jetzt nicht unter, die Raumzeit wird jetzt sich nicht krümmen und wir werden von der Sonne verschluckt, es wird schon wieder weitergehen. Und das fand ich, weil es war ja schon eine komische Atmosphäre, jetzt geht es ja schon wieder dem Ende hin und wir sehen ja schon wieder Licht am Ende des Tunnels, aber es war ja schon so ein bisschen komisch, die Stimmung. Und das fand ich, als ich eingeladen wurde, die Ausstellung zu kuratieren, habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz schön. Man nimmt jetzt nicht so einen ganz ernsten Titel, sondern so irgendwie was so ein bisschen augenzwinkernd ist, aber was schon auch die Atmosphäre trifft.
Und wie war die Stimmung da?
Also wir hatten Glück, das war genau zwischen der ersten und der zweiten Welle in Polen. Wir haben eine richtig tolle, rauschende Vernissage gefeiert und als wenn nichts wäre. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im Sommer hatten wir alle so irgendwie so ein Gefühl, dass es wieder alles ganz toll ist. Und so war das auch in Polen. Also wir haben eigentlich eine ganz traditionelle Eröffnung gefeiert dort. Mhm. Ganz schön. Die meisten sind auch gekommen. Also eigentlich alle bis auf einen Künstler sind gekommen. Und das war ganz schön.
Ja, das war im Herbst. Und Stichwort Titel. Du hast immer super Titel für deine kuratierten Ausstellungen, ne? Also du hast ja, wie bin ich
nicht unglücklich?
Also das finde ich überhaupt auch einen absolut genialen Titel.
Ja, das war eine Ausstellung, die ich für die Galerie Siedlung bis heute in Luxemburg kuratiert habe. Das war im Frühjahr 2017. Damals war es so, dass ich der Wunsch der Galeristin Audrey Bussold war, dass ich deutsche Künstler einladen würde, deutsche Künstlerinnen und Künstler. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mich nicht lumpen, dann nehme ich ein Zitat aus von Goethe, aus den Wahlverwandtschaften, nämlich wie bin ich nicht unglücklich, also doppelte Verneinung, wie bin ich also so unglaublich glücklich eigentlich, und habe eingeladen, eigentlich alles Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich schon lange mich austausche. Bertha Fischer, Gregor Hildebrandt, Alicia Quade, Isa Melsheimer und Marcel Odenbach und ich habe eben auch mitgemacht. Und dann war eben so witzig, als wir die Ausstellung dann gemacht hatten, und es war auch eine ganz tolle Eröffnung, am nächsten Tag wurde dann Donald Trump inaugurated. Und dann dachte ich, oh Mann, also das passt jetzt natürlich eigentlich überhaupt gar nicht. Wie bin ich so unglaublich glücklich, und am nächsten Tag wird Donald Trump inaugurated. Und dann hatte ich aber 2 Jahre später nochmal die Möglichkeit, in der Galerie eine Ausstellung zu kuratieren. Und zwar im Herbst 2019, am 7. November, also noch vor der Pandemie. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich das aber auf einen etwas düstereren Ton bringen, weil auch schon ohne Pandemie, fand ich, war die Welt ganz schön in Schieflage. Und wollte es aber auch nicht so ganz bierernst und so trist irgendwie machen, und habe dann gedacht, weil ich ja auch immer sehr, also für meine Ausstellung, die ich kuratiere, sehr gerne literarische Vorlagen auswähle, habe ich das surrealistische Buch von Boris Vian, Der Schaum der Tage, also L'écume des jours, mir ausgewählt, und dann den dystopischen Roman, weil mein Sohn las das gerade in der Schule, von Aldous Huxley, Brave New World. Und habe dann als Zitat, ironisch eigentlich, aus Boris Vian, L'écume des jours, den Titel Sohn dangereux genannt. Die Geschichte trug sich damals so zu in diesem Roman. Ein Liebespaar trifft sich zum ersten Mal in Paris, und das ist ja ein surrealistischer Roman, spielt in der Künstlerszene, eine rosa Wolke umgibt das Liebespaar. Und diese rosa Wolke, die riecht nach Zimt und Zucker, und das Liebespaar möchte in den Bois de Boulogne gehen, muss aber durch so eine große Straße, nämlich in Peripherik, durch, und diese Ringe, die außen um Paris sind. Und in dieser Unterführung werden Tauben gezüchtet und Spatzen, weil die Stadt Paris denkt, eigentlich gibt es zu wenig Tauben und zu wenig Spatzen, die die Stadt verdrecken. Das ist ja alles sehr lustig und sehr auch ironisch. Und dann sagt die Rosa Wolke zu dem Liebespaar, was ja noch eigentlich gar kein Liebespaar ist, es ist mir jetzt also wirklich zu gefährlich, ich kann euch da nicht begleiten, ich muss euch jetzt verlassen. Das Liebespaar geht unter dieser Unterführung durch, aber als dann das Liebespaar in Bois de Boulogne angekommen ist, kommt die Rosa Wolke wieder und gibt das Liebespaar. Das Pärchen setzt sich auf die Bank und sie küssen sich zum ersten Mal. Und diese Sohn dangereux ist diese Unterführung gewesen, die ja eigentlich gar nicht gefährlich ist, aber für diese Wolke. Und das war der Titel zu meiner Ausstellung. Und bei dieser Ausstellung machten dann mit Claudia Conte aus der Schweiz das Künstlerduo Ford aus Berlin mit Alberta Niemann und Jenny Kropp, Katharina Grosse, Gregor Hildebrandt, Leiko Ikemura, Anselm Reile und ich. Und ja, die Eröffnung war noch vor der Pandemie auch rauschend. Und die Ausstellung zog sich dann bis in die Pandemie hinein. Und was noch vielleicht eine Pointe ist, bei diesem Roman von Boris Vian, L'écume des jours, ist die Hauptperson Chloé, die erkrankt an einer mysteriösen Lungenkrankheit. Und zwar bilden sich in der Lunge Seerosen, und sie bekommt Atemprobleme. Und die Freunde von ihr versuchen dann mit, es ist eine wunderschöne Szene in dem Buch, mit weißen Blumen sie zu heilen, weil diese Seerose kann wohl bekämpft werden mit anderen Blumen. Sie schaffen es aber nicht, und als sie dann eine Reise machen durch auch sehr dystopische Landschaften, so ähnlich wie eigentlich in Brave New World dann auch, also fand ganz interessant, dass dieser Roman von Boris Vian und Brave New World sehr viele Gemeinsamkeiten dann auch hatten, auch so dystopische Elemente. Als sie dann diese Reise gemacht haben, erkältet sich die Chloé noch mehr, und die andere Seerose wächst in der anderen Lunge und sie stirbt. Und ja, kurz danach kommt diese mysteriöse Pandemie mit dieser mysteriösen Lungenkrankheit. Das war schon ein komischer Zufall. Also einmal mit Wie bin ich nicht unglücklich, lag ich voll daneben und bei so einem dangereux, leider
oh ein Gott, bisschen voll ins Schwarze getroffen, ja. Das ist wirklich interessant. Ich habe dieses Buch vor so vielen Jahren mal zum Geburtstag bekommen. Ich glaube vor 25 Jahren oder 30, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und Ich hab diese Ausgabe sogar noch, und als ich dann hörte, dass deine Ausstellung so hieß und mich damit beschäftigt habe, erinnerte ich mich auch wieder genau an diese Krankheit und an diese Seerosen, die da in der Lunge wucherten. Total spooky. Mich hat das damals schon total fasziniert und verängstigt gleichzeitig. Und ja, jetzt ist es auch noch dieser Bezug, den du hergestellt hast.
Ja, ja.
Total, ja.
Ja, witzigerweise, ich habe es auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vor ganz langer Zeit, ja. Als ich 19 war.
Ja.
Von so einer heimlichen Flamme von mir. Aber ich bin ja auch in Frankreich aufgewachsen. In Frankreich liest es jedes Kind eigentlich in der Schule. In Deutschland ja gar nicht. Es ist auch gar nicht so bekannt jetzt bei der jüngeren Generation. Aber damals fand ich das irgendwie ganz komisch und auch unheimlich und unangenehm. Und ich bin da irgendwie nicht richtig reingekommen und habe es erst später dann jetzt nochmal entdeckt. Und fand es dann wirklich unglaublich überbordend und poetisch. Und die Kunstszene, die da dargestellt wird, vor allem die Literatenszene um Simone de Beauvoir und Sartre in Paris. Wenn ich mich da erinnere an meine Reisen und Fahrten jetzt immer nach Berlin, die ich vor der Pandemie unternommen habe, ist eigentlich 1:1 genau das Gleiche. Also das fand ich so toll an der ganzen Geschichte, dass der Boris Vian, der ja selber auch Künstler und Musiker und alles möglich gemacht hat, dass er das so toll beschrieben hat in diesem Buch, wie es eigentlich heutzutage auch noch ist. Also ganz genau.
Ich hol's wieder raus, ich muss es lesen. Ich habe noch eins von ihm, die kapieren nicht.
Das, ja, ja, der hat ja auch ein Lied, ja. Monsieur le Président.
Genau.
Das ist ein wahnsinnig tolles Lied gegen den Krieg in Algerien.
Ja, der hat viel gemacht. Den müssen wir wieder aufleben. Ja, müssen wir wieder aufleben lassen irgendwie. Ja. Machen wir hiermit. Ja. Also, liebe Tapestry-Hörerinnen und Hörer, wir lesen morgen schon Boris Vian. Holen wir alle wieder raus. Das ist alles super spannend, und ich will nochmal jetzt auf deine Anfänge zurückkommen. Also was heißt Anfänge, aber du hast ja eigentlich gar nicht nur mit dem malerischen Werk angefangen, sondern du hast ja auch Arbeiten gemacht, die einen weiteren Sinn bemühen, nämlich den Geruchssinn. Also das sind ja Arbeiten mit Duftstoffen. Und wie stelle ich mir das vor? Also komme ich dann in die Ausstellung und ich habe gleichermaßen visuelle und olfaktorische Begegnungen, oder schließt das eine das andere aus, oder ist es eine Kombination aus beidem?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen.
Bitte.
Also ich bin ja in Frankreich aufgewachsen, zum Teil. An der Côte d'Azur und auch dort eingeschult worden in Aix und auch in Paris. Und Düfte und Gerüche haben ja in Frankreich noch einen viel höheren Stellenwert eigentlich als in Deutschland. Und auch sind die Düfte und Gerüche in so einem südländischen Land natürlich viel stärker und prägen einen. Zum Beispiel ein Mimosenbaum, der vor meinem Fenster an der Côte d'Azur stand, der im Frühjahr immer unheimlich toll gerochen hat, und andere Düfte. Und dann habe ich ja im Gründungssemester an der Hochschule für Gestaltung in den 90er Jahren angefangen zu studieren und wurde dann relativ schnell eingeladen am Zentrum für Kunst und Medientechnologie, das ja mit der HFG kooperiert, auf einer Multimediale mitzumachen, wo also viele große Künstler auch mitgemacht hatten. Ich war damals Student in Anfangssemestern und wollte eigentlich eine große Videoinstallation machen. Leider waren halt die Videoprojektoren irrsinnig teuer damals, und die waren dann reserviert für, ich weiß nicht, wer da mitgemacht hat, Bill Viola oder Gary Hill oder Bruce Nauman, aber nicht für uns Studierende. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich eigentlich mal wirklich was ausprobieren, jetzt kann ich mal wirklich was mit Düften und Gerüchen machen. Und das ist ja Karlsruhe, und da gibt's ja nicht weit davon die ganzen schwäbischen Erfinder im Schwarzwald und im Badischen. Und dann habe ich einfach so mit Erfindern zusammengearbeitet, die mir dann Geruchsmaschinen gebaut haben, die Computer kontrolliert Geruch abgeben können. Wenn viele Menschen in einen Raum kommen, gibt's viel Geruch, und wenn wenig kommen, wenig. Aber Geruch ist immer das Problem. Wenn zu viel Geruch da ist, dann stinkt es oder dann riecht es sehr unangenehm. Und wenn zu wenig ist, dann ist es des Kaisers neue Kleider. Dann sagt ja jeder, es riecht ja überhaupt gar nicht. Und diese Dosis ist extrem wichtig, wenn man mit Geruch arbeitet. Und ich habe dann eine ganz große Halle bekommen. Ich habe mich sponsern lassen von verschiedensten Firmen. Habe 4 große Pavillons gebaut. Und ich hatte viel Zeit auch. Ich wusste das schon ziemlich lang vorher. Bin nach Frankreich gefahren, habe mit Nasen, also Parfümexperten zusammengearbeitet, die sich Lené nennen. Auch mit aus dem Umfeld von Jean-Luc Godard kannte ich da ein paar Filmemacher, die mit denen Kontakt hatten, und habe denen gesagt, dass ich 4 Gerüche gerne hätte, die für mich angefertigt werden. Weil ich wollte sowas machen, das war meine erste Arbeit mit Geruch, 1995. Sollte so eine Art so ein Geruchskosmos sein, der möglichst viele Gegensätze einschließt. Und dann habe ich mich entschieden für den Geruch von Lindenblüten, dann einen ganz anderen Geruch, nämlich Goldgummibärchen aus den 50er Jahren, also diese großen, wabbligen Gummibärchen, die wir eigentlich gar nicht so gerne gegessen haben, die aber so ganz besonders riechen. Dann eines dieser Grundgerüche, die in der Parfümindustrie genommen werden, Castoreum, also das Sekret, was Biber ausstoßen, was irrsinnig süßlich und schön riecht. Und der 4. Geruch war mittelalterliches Pech. Und dann habe ich auf so einer Piazza, es war eine große dunkle Halle, auf der Piazza war es hell erleuchtet, es gab 4 große Pavillons und man stand in der Mitte und konnte sich dann entscheiden, in eine dieser 4 Pavillons zu gehen. In jedem dieser Pavillons war einer von diesen Gerüchen. Und ich hatte dann ungefähr so ein Aufnahmegerät, wie du hier auf dem Tisch stehen hast, liebe Claudine. Und zwar war es ein Aufnahmegerät, wo ich Kopfhörer anschließen konnte, die ich in die Ohren gesteckt habe, und bin dann durch Europa gereist und Amerika und habe immer heimlich irgendwelche Szenen aufgenommen. Also zum Beispiel in einem Café in Frankreich, wie sich Leute unterhalten haben. Die haben dann gedacht, ich höre mir irgendwas an. So habe aber eben so aufgenommen, so eine Art Soundscape. Oder zum Beispiel in Washington D.C. die Marinesoldaten, wie sie trainiert haben. Oder in einer Bahnstation irgendwelche Ansagen. Und diese ganzen Sounds habe ich zusammengeschnitten und dann zufällig zu diesen Gerüchen abgespielt. Also dass man in ein Pavillon reingekommen ist, einen Geruch praktisch aufgenommen hat und dann diese Geräusche dazu hatte und das aber zufallsgeneriert und sich seine eigenen Geschichten dazu überlegen konnte. Das Ganze habe ich nach Pangea genommen, war meine erste große Geruchsarbeit, und das hat fand ich das ganz schön, weil ich wurde so ein bisschen als Student, man überschätzt sich ja auch immer gerne, wenn man dann anfängt zu studieren und dann mit den großen Namen und so weiter, wichtig fühlt man sich da, wenn man da ganz am Anfang ist. Und ich wurde dann so ein bisschen am Anfang erst, fühlte ich mich so ein bisschen schlecht behandelt, aber dann war es doch ein wirklich großer Erfolg und die Zeitungen haben darüber geschrieben und so, Geruchsinstallation auf dem Multimedial. Hat Spaß gemacht, das war meine erste Arbeit, und dann ging das eigentlich immer so weiter, bis heute eigentlich, dass ich immer so 1-2 Arbeiten pro Jahr mit Geruch mache. Zu deiner Frage, manchmal nur Gerüche, also oder Geruch und Klang oder Geruch und Video. Und jetzt bei dieser Ausstellung Sondre Gereuse habe ich wirklich auch Gemälde gesprayt mit Acrylfarbe. Und das eine dann, also das war 2017 die Gemälde, mit Tuberose-Duft und das andere mit Angelika-Wurzeln-Duft besprayt. Sodass, wenn man in den Galerieraum reinkam und die Bilder sah, auch so eine Art, so ein bisschen so ganz unterbewusst diese Gerüche mitbekommen hat. Wenn man da näher rangekommen ist, hat man auch diese Gerüche auf diesen Bildern wahrnehmen können. Also das erste Mal, dass ich dann da auch Malerei und Duft zusammen benutzt habe. Aber ich habe auch, also bei dem ZKM war es eine Arbeit mit Klang und Geruch. Ich habe dann auch mal eine Arbeit gemacht, die für mich eigentlich mit die wichtigste war in New York. Wenn dich das noch vielleicht interessiert. Das
unbedingt.
Ist also eine Arbeit gewesen, ich bin da nach New York getrennt irgendwie von Washington und habe ich 2 Frauen kennengelernt Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach New York. Und dann haben die gesagt, ach, ist kein Problem. Wir haben da eine Wohnung und wir sind am Wochenende in den Hamptons oder so. Hier ist der Schlüssel, da kannst du rein.
Solche Begegnungen braucht man also.
Und dann war das so ein ganz tolles Apartment in der Upper West Side. Bin dann da hoch und das waren auch Künstlerinnen eigentlich. Und es war alles original, also alles unaufgeräumt und so. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist das genau die richtige Möglichkeit, um da eigentlich so eine Art Smellscape oder so ein Geruchsenvironment zu machen. Und habe dann die Wohnung eine kleine Geschichte geschrieben. Die Geschichte hieß Teresa aus Madrid mit gelbem Kleid. Also so eine Art Geschichte, dass ich diese Wohnung jetzt vorbereite für diese Teresa, also diese imaginäre Teresa, die mich in dieser Wohnung besuchen wird. Und ich versuche, die Wohnung jetzt ihr schön vorzubereiten und habe dann verschiedene Gerüche eben da installiert, kann man eigentlich nicht sagen. Ich nenne das auch immer Situation mit Geruch, weil es ist eigentlich nicht eine Installation. Ich habe kleine Geruchsmaschinen gehabt, habe die dort aufgestellt, habe zum Beispiel als im Bad gab es dann einen Lippenstiftgeruch von so einem Chanel-Lippenstift. In der Küche roch es nach Brioche-Kaffee. In dem einen Bett von der einen Frau roch es nach Narzissen, in dem anderen nach Orangenblüten. In dem Saloon roch es nach Straßen nach dem Regen. Also müsst ihr so ein Sommergewitter vorstellen, im Amazonas. Und dann geht der Regen auf den Teer und dann verdunstet es und riecht dann eben so schön frisch. Und auf dem Perserteppich war arabischer Souk. Und dann habe ich Freunde eingeladen so eine Art kleine Eröffnung gefeiert. Und man konnte dieses Smellscape an diesem Wochenende da praktisch rezipieren. Und dann gab es diese Millenniumsausgabe von der Zeit 1999 zum Millenniumswechsel. Und das war eine Künstlerausgabe. Und es ist natürlich immer das Problem mit Geruchsarbeiten. Man kann die sehr, sehr schlecht dokumentieren. Mhm. Deswegen ist es auch immer ein Problem. Und deswegen sind die manchmal sehr en vogue, die Geruchsarbeiten, verschwindet dann ja wieder. Und damals habe ich das dann mit Video dokumentiert. Kann man auch auf meiner Webseite noch sehen, dieses Video. Ich habe einfach nur ein Video gemacht von dieser Wohnung.
Ich habe es natürlich gesehen und habe gesehen, dass du in jedem Raum, also diesen Geruch, oder du hast den Geruch in jedem Raum beschrieben. Also wird eingeblendet. Ja. Und dann gehst du so mit der Kamera und du bist ja nicht zu sehen. Ja. Du bist nur einmal, sieht man deine Schuhe für einen ganz kurzen Moment. Und da dachte ich, da ist er. Und vorher hört man das Knarzen der Dielen.
Ja, genau.
Und ich sah dann immer, was so eingeblendet ist, halt Brioche und dann halt, was hast du gesagt, der Regen und der Chanel-Lippenstift. Ich weiß ja genau, wie der riecht. Und das fand ich wirklich interessant und dachte nur, schade, dass ich es jetzt nicht riechen kann, aber dadurch, dass man es ja weiß, kann man sich da irgendwie, kann man da einen Bezug herstellen. Und das ist halt das Gelernte, das Erfahrene, weil wir es halt abgespeichert haben und darum funktioniert es vielleicht auch offen.
Ja, also für mich das nicht gut vorstellen, das stimmt. Ja, und dann wurden also diese Videostills in der Zeit abgedruckt und dann meldeten sich die Leute bei mir und sagten mir, Thomas, ich wusste ja gar nicht, dass du Fotos machst. Und das war jetzt zweimal ja im Prinzip falsch verstanden, weil das sind ja Videostills gewesen, keine Fotos. Und die Videostills waren ja auch nur die Dokumentation der Gerüche. Aber das ist immer das Problem mit Gerüchen. Und
ich finde auch interessant zum Beispiel, wenn man in eine Ausstellung geht und du sagst, du hast jetzt Bilder, die du sogar mit Gerüchen besprüht hast, also die etwas auch verströmen, Duft verströmen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann eher etwas dazu sagen, als wenn sie nur etwas sehen? Ich finde, wenn man einen Geruch, also etwas riecht, dann ist die Äußerung, oh, wie riecht es denn hier, die ist so viel, die kommt so viel häufiger vor, als dass jemand, der ein Bild betrachtet, sich direkt zum Bild äußert. Der Geruch ist so unmittelbar, du kannst ihn ja auch, es sei denn, hältst dir die Nase zu, kannst du den ja auch nicht ausschalten. Du bist unmittelbar in diesem Geruch drin. Und ich finde es unheimlich auffällig, dass die Leute, über Geruch kann man ja auch nicht, das ist ja wie mit Geschmack eigentlich. Entweder es gefällt einem oder nicht. Also wenn du sagst, das riecht total toll, sage ich, nein, das stinkt doch fürchterlich. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz andere, also es wird ganz anders rezipiert von den Leuten.
Ja, also ganz bestimmt. Aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind sehr geruchsaffin, die sind da sehr empfindlich. Und es gibt manche, auch Allergiker zum Beispiel, ja. die haben einfach, die können dann nicht so gut riechen, wenn die Allergien haben. Mhm. Oder auch bei gewissen Krankheiten. Und dann ist auch der Unterschied zwischen Mann und Frau. Frauen können meistens besser riechen als Männer. Mhm. Und umso älter man wird, umso schlechter kann man riechen. Auch bei speziellen Krankheiten, zum Beispiel
Corona.
Parkinson kann man auch nicht riechen. Stimmt. Das ist zum Beispiel auch ein Frühsignal, wenn man Parkinson bekommt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich denke, manche sind dann mehr visuell, dass sie darauf ansprechen, manche vielleicht durch den Geruch. Manche wird es auch abstoßen, weil wie gesagt, wie du schon sagst, bei Gerüchen ist man sofort entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht. Indifferent sind eigentlich wahrscheinlich die meisten, wenigsten. Oft merkt man es auch gar nicht. Also diese Gerüche, die ich da angebracht habe, das sind nur ganz, ganz dezent, weil das ist immer, es gibt nichts Schlimmeres als einen aufdringlichen Geruch und lieber zu wenig als zu viel natürlich.
Wie ist das denn bei dir? Magst du das, wenn Leute sich parfümieren?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Es kommt auf die Person drauf an und wie was für ein Parfum ausgesucht wurde und wie das auch passt zu der Person.
Aber du bist jetzt niemand, der immer begeistert in Parfümerien läuft und sagt, hier rieche ich mal da und da, weil du einfach einen Sinn für die...
Na, sagen wir so, ich habe schon eine große Sammlung an Gerüchen. Ich habe eine riesige Sammlung und auch natürlich auch an Parfums, aber auch an ganz normalen einfach Gerüchen einfach so. Mhm. Es interessiert mich immer auch natürlich. Aber oft ist es ja so, dass... meistens riecht man ja, es gibt ja auch so Moden, dann riecht man immer die gleichen Gerüche oder manchmal sind die auch fürchterlich aufgesetzt. Also da passt es gar nicht zur Person oder ist viel zu stark. Also also.
Aber auf jeden Fall, wenn du sagst, du hast auch eine Sammlung und auch eine Parfumsammlung, das ist auf jeden Fall, ist das was dich...
Ja, aber in Maßen. Also kann auch anstrengend werden,
finde ich. Was ist denn dein Lieblingsduft?
Also das ändert sich immer.
Also so Kaffee oder...
Ach so, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Auch so wie meine Lieblingsfarbe oder so.
Ja, aber das wollte ich jetzt mal so ganz profan fragen, weil ich das
es kommt immer auf den Kontext auch drauf an, auf die Stimmung und wo man das macht. Ich finde, es kann, und wie der auch hergestellt wurde, also in welcher Dosis dann und wie er ausgebracht wird, es kann, die meisten Gerüche können ganz toll sein. Also ich habe natürlich auch Gerüche, die ich eigentlich fast gar nicht mag, aber ja, ich denke, es kommt immer auf den Kontext drauf an, so ganz.
Interessanterweise gilt das ja auch für deine Bilder, für die großen gesprayten Bilder. Da habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass in irgendeiner Rezension, dass jemand eins deiner Bilder als rotes Bild bezeichnet hat. Und du hast dich dann gefragt, welches Bild meint sie oder er denn? Weil eigentlich hängt doch hier das grüne Bild. Und das war aber eins, wo sehr viele Farben zu sehen waren. Und das war dann die subjektive Empfindung dieser Person, dass da das Rot dominierte und für dich oder für irgendjemand sonst dominierte, aber das Grün. Also das ist ja auch total subjektiv. Was man sieht in einem Bild von dir zum Beispiel, weil es so viele verschiedene Farben hat.
Ja, genau. Das bezog sich jetzt auf so ein Spray-Painting, was ja auch so gefaltet und geknittert ist, Crumple-Painting. Und wenn ich die Arbeit herstelle, dann baue ich ja so eine Skulptur und spray die von verschiedensten Seiten. Und wenn sie dann wieder glatt gezogen ist, dann ist das sehr labyrinthisch. Es gibt unheimlich viele verschiedene Bereiche. Und ich habe dann vielleicht ursprünglich die Idee gehabt, ich male jetzt ein rotes oder ein orangenes Bild oder eben grünes. Und aber letztlich hat sich die andere Farbe mehr durchgesetzt. Aber für mich in meiner, also weil ich das Bild ja auch gemalt habe in einer gewissen Idee, ist es dann eigentlich mit dieser ursprünglichen Farbidee besetzt. Und daher kommt es dann, denke ich. Aber es ist ganz oft so, dass mich, weil meine Bilder sind ohne Titel und dann sagt die Galeristin oder der Kurator, er möchte gerne dieses und dieses Bild und wir können uns da eigentlich meistens nicht verständigen, weil das blaue Bild, keine Ahnung, Für mich ist es dann lila oder türkis, aber vielleicht sehe ich auch die Farben ein bisschen anders, kann auch sein. Mhm. Also das ist ganz selten, dass dass ich dann weiß, von welchem Bild derjenige spricht.
Mhm. Ja, ja, und wenn du siehst es vermutlich anders, weil du schon ganz anders in dieser Materie im wahrsten Sinne des Wortes drin bist.
Ja, weil ich eben praktisch
die Entstehung,
den Prozess praktisch noch mit einrechne und manchmal kommt die Farbe dann auch ganz anders raus, weil es sind auch viele, viele verschiedene Schichten übereinander und dann entsteht eine ganz andere Farbigkeit. Ich weiß aber, ich habe das eine so und so Pigment genommen, nur ist das eben überdeckt mit dem anderen und dann ist es eigentlich gar nicht mehr die Farbigkeit. Auch für mich hat es immer noch diese Farbigkeit.
Mhm. Ja. Jetzt noch zum Schluss muss ich drauf kommen, weil sonst wäre ich unglücklich und könnte nicht sagen, oh, wie bin ich doch nicht unglücklich. Du hast ja gesagt, du betitelst deine Ausstellungen, die du kuratierst, gerne nach literarischen Zitaten. Wie ist es denn mit der Musik? Hörst du Musik beim Malen oder spielt die eine Rolle?
Ja, also ich gebe auch manchmal nach Musikstücken Titel oder Titel, entscheide mich für Titel aus Musikstücken oder Filmen auch zum Beispiel, Büchern. Und Musik spielt eine große Rolle für mich. Also mein Großvater war Posaunist, 1888 geboren und er hat unter Sibelius gespielt und ich war auf dem Musikgymnasium und habe eigentlich, als ich so Teenager war, 6 Stunden am Tag oder noch mehr Musik gemacht.
Mhm. Also was denn?
Klavier gespielt und Kontrabass und im Orchester und selber schon Klavierschüler gehabt mit 16 Jahren irgendwie an der städtischen Musikschule. Also ich war voll auf Musik getrimmt und habe meinen Opa auch immer besucht. Der hat mir die verrücktesten Geschichten aus seinem Leben erzählt. Der war damals schon sehr alt, aber das war einfach irrsinnig spannend und auch ein Grund, glaube ich, warum ich dann auch Künstler geworden bin. Also das war eigentlich, die Entscheidung, Künstler zu werden, war für mich, als ich in einem Konzert von Steve Reich saß, im Kammermusiksaal in Berlin. Mhm. Und da habe ich mich dann wirklich letztlich entschlossen, Künstler zu werden. Aber ja, ich höre sehr viel Musik, alle möglichen Richtungen, ob es jetzt Jazz oder Klassik oder Hip-Hop oder was anderes ist. Mhm. Es gibt auch einen Text von Olaf Karnig übrigens über meine frühen abstrakten Arbeiten und
Hip-Hop-Musik. Habe ich gelesen.
Aber ich mag es manchmal, also ich höre viel Musik beim Malen, aber manchmal auch Podcasts.
Gut.
Neuerdings.
Ja.
Aber manchmal mag ich es auch ganz ruhig haben. Und in meinem Atelier, wo ich gerade bin, ist neben mir ein ganz toller Komponist, Jay Schwartz. Das ist genau mein Alter. Und wenn der anfängt zu komponieren, dann spielt er vorher immer die Goldberg-Variation von Bach auf seinem Flügel. Und das ist göttlich. Also das ist unglaublich toll.
Ja, ist
und dann habe ich daneben ein zeitgenössisches Tanzstudio von der Musikhochschule, wo die ihre Proben machen. Und da lassen die alle möglichen Musikstücke laufen. Und dann hört man natürlich auch das Tanzen. Auf dem Boden schwingt dann mein ganzes Atelier und sind dann Goldberg-Variationen plus diese Musik zu dem Tanz und dann höre ich natürlich keine Musik.
Okay,
freue ich mich auch manchmal, wenn es mal ganz, ganz ruhig ist und überhaupt gar nichts ist. Das kommt eigentlich auch ganz oft vor, dass ich eigentlich gar keine Musik oder so, dass ich beim Arbeiten dann überhaupt gar nichts höre. Mhm. Das bringt mich dann eigentlich eher auch raus. Also ich höre sehr viel Musik, aber beim Arbeiten nicht unbedingt.
Mhm.
Ich finde, es gibt in jeder Musikströmung wirklich tolle Sachen.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt so lange über deine Arbeit sprechen konnten. Und ja, viele liebe Grüße und alles Gute.
Ja, lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
Das war Episode 2 von Tapestry, dem Kulturpodcast von und mit Claudine Engeser. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.